Schönen guten Abend. Im Namen der interventionistischen Linken Berlin möchte ich euch herzlich begrüßen. Klasse, mal wieder so viele Leute hier im Esso, nicht zum Tanzen, sondern zu einer Debatte auch mal wieder zu sehen. Im Vorgespräch sagte unser Gesprächsgast nie, er freue sich auf die Auseinandersetzung, um dem Mainstream-Gedenken um Rostock-Lichtenhagen etwas entgegenzusetzen. Dies sei das Motto des Abends. Von Rostock nach Hanau? 30 Jahre erinnern an Rostock-Lichtenhagen, Kontinuitäten rassistischer Gewalt und postmigrantischer antifaschistischer Organisierung. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, die nicht alleine eine Werbeveranstaltung sein soll, um zur Demonstration am Samstag in Rostock zu mobilisieren. Ihr könnt dort hinten gegenüber von der Bar Tickets kaufen. Wir wollen erinnern, gedenken, Leerstellen ausmachen und debattieren, was postmigrantische und antifaschistische Organisierungen der Zukunft zu tun haben. Wir wollen einen Spagat wagen, der zum einen Rückblick heißt auf Rostock und seine Folgen und auf die Bedeutung des Pogroms für heute gucken. Welchen Bezug gibt es in den aktuellen Kämpfen auf Rostock-Lichtenhagen? Der Titel der Veranstaltung soll und will verschiedene Generationen aufrufen. Was für die einen vielleicht Rostock-Lichtenhagen war, war für Jüngere der Anschlag von Hanau. Oder was fehlt eigentlich noch in dieser Auflistung? Wir haben an diesem Abend keine Romja-Perspektiven auf dem Podium und möchten diese Leerstelle hier sichtbar machen. Wir hoffen trotzdem oder erst recht auf eine produktive Debatte, die auch antiziganistische Perspektiven mit auf der Platte hat. Nach diesem Intro begrüße ich unsere Gäste, mit denen wir ca. 60 Minuten ins Gespräch gehen, bevor der Raum dann auch für eure Fragen und Kommentare geöffnet wird. Wir werden ein oder zwei Saalmikros haben. Ich zeige euch dann sozusagen, an wen ihr euch wenden könnt. Außerdem haben wir an verschiedenen Stellen an den Rändern noch Papier liegen und Stifte. Das heißt, diejenigen, die nur ungern nachher in ein Mikrofon sprechen wollen, können gerne ihre Fragen auf den Karten notieren und dann werden die von denjenigen an den Mikros nachher mit vorgelesen werden. Das heißt, greift gerne zu und schnappt euch die Karten und schreibt euren Kommentar oder Fragen für das Publikumsgespräch im Anschluss auf. So, schön, dass ihr alle da seid. Wir befassen uns hier mit einem höchst schmerzlichen Thema. Ich möchte euch daher bitten, zärtlich zueinander zu sein, auch wenn wir streiten. Und bevor ich jetzt unsere Gäste begrüßen werde, erst nochmal zu euch. Ihr seid ja genauso wichtig wie unsere Gäste hier auf der Bühne. Keine Sorge, das geht jetzt auch ganz schnell. Bitte steht auf. Wer von euch erinnert sich noch deutlich an die Berichterstattung im August 1992 zu den Pogromtagen in Rostock-Lichtenhagen? Dankeschön. Wer von euch war selbst in diesen Tagen in Rostock und oder machte sich auf den Weg nach Rostock, um Menschen vor Ort zu unterstützen? Danke, ihr zwei. Wer fühlte sich bei den Anschlägen auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen und das Zeltlager mit Geflüchteten aus Jugoslawien und Rumänien mitgemeint und mit angegriffen? Danke. Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen ist eine Zäsur für unser aller Geschichte. Es reihte sich ein in eine Kette von rassistischen Übergriffen und Morden seit der Nacht der sogenannten Deutschen Einheit und der Ermordung des angolanischen Vertragsarbeiters Antonio Amadeo in Eberswalde im Dezember 1990. Vom 22. bis 26. August 1992 belagerte ein Mob von organisierten Nazis, Jugendlichen und rechtsoffenen BürgerInnen die zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende, kurz ZAST, in Rostock-Lichtenhagen. Sie griffen erst das Sonnenblumenhaus und dann das benachbarte Haus mit Steinen und Molotow-Cocktails an. Die Täter dieses Pogroms zielten mit der Inbrandsetzung des Hauses und dem Versperren der Zufahrt für die Feuerwehr und andere Rettungskräfte auf einen Massenmord der dort untergebrachten Menschen. Dort lebten ehemalige Vertragsarbeitende aus Vietnam und vor dem Haus mussten aus Mangel an Platz Romja-Familien kampieren. Die Polizei stockte die Einsatzkräfte nicht auf, sondern zog sie ab. Warum es keine Tote gab? Weil sich die Insassen entschlossen und diszipliniert zur Wehr setzten, eine Wand zum Nachbarhaus aufbrachen und versuchten dadurch und übers Dach zu flüchten. Juristische Konsequenzen für diese rassistisch motivierten Verbrechen musste kaum jemand befürchten. Das antifaschistische Gedenken fokussierte lange auf die Täterseite, also die Nazi-Aktivitäten und die Untätigkeiten der Sicherheitsbehörden, während sich institutionell rechte Anliegen in der Bundesrepublik durchsetzten. Das Grundrecht auf Asyl wurde abgeschafft, die Drittstaatenregelung eingeführt. Nur dank der migrantischen Selbstorganisierungen veränderte sich endlich der Gedenkdiskurs und auch die Geschichtsschreibung über diese gewaltvolle Nachwendezeit, der angeblich eine sogenannte friedliche Revolution vorangegangen sei. Nazis mordeten, der Staat ignorierte und schob ab, das alles als Reaktion auf die kraftvollen Kämpfe migrantischer Communities in Westdeutschland. 2002 veranstaltete die migrantische Selbstorganisation um Kanak-Attack in der Berliner Volksbühne eine Gedenkveranstaltung, um auf die Verjährungsfristen der Täter hinzuweisen. Denn das Schweriner Landgericht hatte die Akten jahrelang wegen Überlastung nicht bearbeitet. Selbst rund um das 20-jährige Gedenken nahm kaum eine offizielle Vertretung das Wort Rassismus in den Mund. Im offiziellen Gedenken waren betroffenen Stimmen kaum vertreten. Wir möchten nun mit dieser Veranstaltung nach 30 Jahren die Chance nutzen, um die Ereignisse einzuordnen, eine Lesart weiterzuentwickeln, die die selbstorganisierte zivilgesellschaftliche Gegenmacht migrantischer und antifaschistischer Organisierung würdigt, das staatliche Handeln anklagt und Danke Antifa unterstreicht. Nun 30 Jahre später begrüße ich herzlich hier zu unserer Debatte Verena Jora-Rasia, Kien Nhi Ha und Per Stolle. Bitte. Schön, dass ihr da seid, hier zu unserer Runde. Verena, in der Mitte, ist Aktivistin, politische Bildnerin und Autorin. Sie lebt in Köln und ist in der interventionistischen Linken und Tatort Ports aktiv. Sie beschäftigt sich mit Identitätspolitik, Solidarität und Utopie. Kien Nhi Ha ist promovierter Kultur- und Politikwissenschaftler. Forscht aktuell an der Uni Tübingen zu postkolonialer Kritik und Asian German Studies. Und im letzten Jahr, 2001, ist dieser Sammelband neu erschienen, asiatische Deutsche Extended, die vietnamesische Diaspora and Beyond, im Assoziation A Verlag. Genau. Bitte. Und Per Stolle, links außen. Per ist in Rostock geboren und aufgewachsen. Er war damals in der linken Szene aktiv und bei den Versuchen dabei, das Sonnenblumenhaus von außen zu verteidigen. Wir möchten mit euch jetzt in das Gespräch gehen, bevor wir natürlich auch für Kommentare und auch an das Publikum sozusagen öffnen, für Kommentare und Fragen. Zuerst einmal wollen wir mit euch auf die Ereignisse gucken und da möchte ich natürlich als allererstes mal Verena fragen. Verena ist nämlich 1991 geboren. Du bist in den 90er Jahren in Westdeutschland aufgewachsen. Welche Rolle spielt denn eigentlich Rostock-Lichtenhagen für dich?
Offensichtlich war es nichts, was ich bewusst wahrgenommen habe zu dem Zeitpunkt, aber es ist etwas, was nachträglich mir sehr viel erklärt, warum ich wie aufgewachsen bin. Also meine Eltern sind Ende der 80er nach Deutschland gekommen und die Baseballschlägerjahre sozusagen und Rostock als ein Beispiel davon war erstmal das Setting, in dem sie versucht haben, in Deutschland anzukommen und Kinder großzuziehen, mich und meine Schwester. Und macht auch immer wieder, dass wenn ich zurückdenke an wie für mich Kindergarten oder Grundschulzeit war, ich auf jeden Fall nochmal eine andere Stimmung erinnern kann und auch sehr viel besser verstehe, warum und wie meine Eltern versucht haben, mit Rassismus in Deutschland mit mir umzugehen.
Und erinnerst du eigentlich noch, haben deine Eltern jemals mit dir über Rostock-Lichtenhagen gesprochen?
Nee, haben sie nicht. Aber, und genau das meine ich, glaube ich, zwischen den Zeilen ist es immer wieder, also ich glaube, ein Satz, den viele kennen, die sichtbar nicht deutsch sozusagen hier aufgewachsen sind, ist sowas wie, du musst dich viel mehr anstrengen als die deutschen Kinder oder wenn es Stress gibt, fällt es auf uns Ausländer zurück. Also so dieser Pauschaldruck, nicht auffällig zu werden, weil es sonst einfach an die eigene Existenz gehen wird und weil es sonst einfach auf uns, die Ausländer, zurückfällt und das mit jedem neuen rassistischen Diskurs wieder, diesen Druck zu beweisen, dass wir irgendwie okay, also es ist okay, dass wir in Deutschland sind sozusagen. Das ist die Stimmung, die auf jeden Fall mit sowas wie Rostock zusammenhängt. Ja.
Danke. Und Nie, wo warst du im August 1992 und was ist dein Bezug zu dem Pogrom?
Ja, ich bin als Teil der Boat People Community in Westdeutschland aufgewachsen. In meinem Fall war es in West-Berlin. Von daher habe ich 1992 nach dem Fall der Mauer den Feierlichkeiten zur deutschen Einheit, die natürlich auch mit krassen Marginalisierungserfahrungen einherging, habe ich in Berlin gelebt, habe damals Politikwissenschaft studiert und vor dem Hintergrund war mir Rostock-Lichtenhagen jetzt nicht, war mir nicht ganz unbekannt, ne, weil es gab ja schon vor Rostock-Lichtenhagen die Pogrome in Mannheim-Schönau im Juni 1991, Hoyerswerda September 91, die immer sozusagen im Schatten von Rostock-Lichtenhagen stehen. Und was aber für mich aus einer ganz persönlichen Ebene Rostock-Lichtenhagen von diesen anderen Ereignissen unterschieden hat, war die mediale Sichtbarkeit. Und damit sind wir natürlich ein Stück weit auch immer Opfer von medialen Manipulationen, von der Frage, ob zu einem bestimmten historischen Ereignis wie Rostock-Lichtenhagen oder in anderen Fällen wie in Mannheim-Schönau Bilder vorliegen, Videomaterial vorliegt und das schafft eine ganz andere Betroffenheit. Vor dem Hintergrund hatte ich das damals natürlich überhaupt nicht reflektiert, aber inzwischen denke ich halt, dass meine Betroffenheit einfach auch mit der medialen Sichtbarkeit von Rostock-Lichtenhagen zusammenhängt und dementsprechend habe ich das damals als eine Art Dammbruch erlebt, weil die anderen rassistischen Ereignisse, die vor Rostock-Lichtenhagen passiert sind, die waren ja medial wirklich nur auf drei Zeilen an der Randspalte als Randnotiz, wenn überhaupt sichtbar. Und das schafft eine ganz andere Betroffenheit damit, wo der Rassismus in der Gesellschaft schon da war, kleingeredet, unsichtbar gemacht. Und wir waren damals auch nicht in der Lage, mit Gegenöffentlichkeiten ein anderes Wissen zu erzeugen. Und inzwischen habe ich ja auch mitbekommen, ne, dass in Deutschland das Wissen um Rassismus immer wieder unsichtbar gemacht wird und auch verloren geht. Ein gutes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel die Ermordung von zwei Boat People am 22. August 1980, das heißt genau 12 Jahre vor dem Beginn des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen, die in einem rechtsextremen Brandanschlag ums Leben gekommen sind. Damals gab es eine sehr, sehr kurze Berichterstattung und dann hat zum Beispiel die Zeit, die das Hamburger Leitmedium ist, und natürlich sich für diesen Fall hätte zuständig fühlen können und sogar müssen, weil einer der Ermordeten aufgrund einer Social-Sponsoring-Aktion der Zeit nach Hamburg gekommen ist. Und auch die Zeit hat sich nicht zuständig gefühlt, über diesen Fall überhaupt zu berichten. Und erst nach 32 Jahren, als im Zuge der Aufdeckung der NSU-Terrormorde ein unabhängiger Journalist eigentlich nach den NSU-Opfer gesucht hat in Hamburg, hat er diesen Fall wieder ausgegraben. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die deutschen Institutionen und die Medien sind ein Teil dieser Institutionen, Wissen um Rassismus einfach auch zum Verschwinden gebracht werden kann und es tatsächlich nicht nur Aufgabe von kritischer Wissenschaft ist, sondern auch von kritischer Zivilgesellschaft, genau dieses Wissen eben zu verteidigen.
Mhm. Und ich habe in einem Podcast von dir was gehört und das, da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, du hast das jetzt auch gerade so als Dammbruch bezeichnet und du hast an anderer Stelle halt eben in diesem Podcast davon gesprochen, dass Rostock-Lichtenhagen so eine Unterbrechung deiner Weißwerdung war. Was hast du damit gemeint oder was heißt das?
Ja, ich meine, also meine Erfahrung, meine Migrationserfahrung war ja, dass ich ja irgendwie als geflüchteter Boatpeople nach Deutschland gekommen bin. Dann war ich irgendwann Migrant und irgendwann hatte ich einen deutschen Pass gehabt. Und der Traum aller migrierten Menschen ist natürlich erstmal nicht unbedingt, zumindest war es bei mir so, revolutionär zu werden oder irgendwie politisch aktiv zu sein und auf dem Podium der internationalistischen Linke eingeladen zu werden, sondern wir wollten einfach irgendwie nach Möglichkeit ein gutes Leben führen. Ne? Und das geht halt einfach über Bildung und diesen Traum der Integration. Das ist sozusagen die deutsche Variante des American Dream of Life, des American Way of Life. Und natürlich ist diese Integrationslüge etwas, was absolut fadenscheinig ist. Ne? Aber das ist halt die Welt, in der ich groß geworden bin. Nämlich halt, wenn man so will, ganz neoliberal, du musst halt hart arbeiten und du musst halt besser sein als alle anderen, gerade weil du hier als asiatisch markiert bist und natürlich auch Benachteiligung und Diskriminierung ausgesetzt sein könntest. Dementsprechend war die Überlebensstrategie, sich in Anführungsstrichen zu integrieren und besser zu sein als alle anderen. Und als ich dann Rostock-Lichtenhagen gesehen habe, war es für mich klar, dass man sich nicht in so eine Gesellschaft integrieren kann, wo nicht mal die Grundrechte auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit von der Polizei geschützt wird. Und das ist ja nicht nur die Polizei, die dort institutionell versagt hat, möglicherweise sogar auch in einem größeren politischen Kontext, weil, wie auch du schon am Anfang gesagt hast, es ging ja damals um ein größeres politisches Projekt, nämlich um die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Und in dem Zuge haben ja die Medien und die Politik extrem rassistische Diskurse gefahren, die man heutzutage maximal, weiß ich, AfD oder NPD zuordnen würde. Und damals war es in den 90er Jahren der bürgerliche Mainstream, der genau diese Diskurse gefahren hat. Und Rostock-Lichtenhagen als Ausdruck, als Konsequenz dieser Diskurse zeigt da natürlich auch die Grenzen und die Verlogenheit von Integration. Und das war selbst mir damals dann schon klar.
Ja, danke. Vielleicht kommen wir darauf auch nochmal zu sprechen, wenn wir sozusagen uns die Diskurse angucken, was damals so normal war und heute sozusagen AfD oder Nazi-Sprech sozusagen ist, ob wir das eigentlich als einen Erfolg verbuchen können oder nicht, dass sich da was geändert hat. Wir bleiben aber jetzt nochmal im August 1992. Per, du warst damals 19 Jahre jung, als das Pogrom stattfand. Wie war die Stimmung in den Tagen vor diesem Samstag, den 22. August? Und was waren eure ersten Reaktionen, als ihr von dem Nazi-Bürgermob in Lichtenhagen erfahren habt?
Also vielleicht, um dieses Wir so ein bisschen zu beschreiben. Also wir, das waren so vorwiegend so Leute, die sich damals so im Jugendalternativzentrum in Rostock, was es heute noch gibt, an einem anderen Standort, getroffen haben. Das waren so Leute, die schon damals gegen das SED-Regime protestiert hatten und in Opposition waren. Leute, die irgendwie mit der kapitalistischen Übernahme der DDR und des Ostens irgendwie nicht einverstanden waren, die ein anderes Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen wollten, aber die vor allen Dingen Verein sozusagen geprägt hat, dass sie für ein besseres Leben und für eine bessere Welt gelebt haben und kämpfen wollten. Für uns war ja auch, also 89, was dort passiert ist, war ja 92 jetzt noch nicht zu Ende. Das, was so im Osten stattgefunden hat, war jetzt noch eher ein Prozess, wo man jetzt nicht so das Gefühl hat, das ist jetzt schon das Ende der Geschichte. Was uns aber auch geeint hat, war halt, dass wir alle Stress mit Nazis hatten. Das war jetzt kein Kampf, den wir uns ausgesucht hatten, sondern der uns aufgezwungen worden ist, weil mit 89 einfach eine unglaubliche, brutale und große Welle von faschistischer und rassistischer und antisemitischer Gewalt über den Osten schwappte und eigentlich permanent Angriffe auf der Straße stattgefunden haben, dem man sich halt zu verhalten hatte und die halt migrantisierte Leute vorwiegend getroffen hat, aber auch alle anderen, die halt nicht so das Bild von Faschisten und Rassisten passte. Und das führte halt die Zeit, ihr kennt das alles, die Erzählung, Baseballschlägerjahre ist ein bisschen ein verengter Begriff, weil er den Widerstand dagegen nicht so richtig beschreibt, aber Übergriffe auf Flüchtlingswohnheime, auf Migrantinnen auf der Straße, auf Alternative, auf besetzte Häuser, Jugendzentren, auch Brandanschläge, das fand halt permanent statt. Und da gab es halt bestimmte Vorkehrungen und auch Leute, die sich halt irgendwie darum gekümmert haben, wie man damit umgeht. Es gab halt auch so Telefonketten und je nachdem, wie groß halt so ein Angriff war, gab es halt so regionale oder bundesweite Telefonketten, wo gesagt wird, hier, wir brauchen Unterstützung. Und das Pogrom in Rostock, das war halt angekündigt. Die Situation, du hast es schon beschrieben, war unhaltbar vor der ZAST. Die Berichterstattung darüber war extrem rassistisch und eine Woche vorher wurde halt offen in den lokalen Medien angekündigt, dass am Wochenende was passieren wird und dass es auch gewalttätig verlaufen wird, sodass für uns allen klar war, es wird krachen. Wie groß es sein wird, das wussten wir natürlich nicht. Das bedeutete, dass sich alle bereithalten, dass man sich vorbereitet, dass man sich an den Tag im Jatz trifft und versucht zu intervenieren. Wir haben vorher hatten halt Kontakt auch zu der vietnamesischen Community, die haben auch bei uns ihr Neujahrsfest gefeiert und so, sodass halt Leute auch von uns auch im Haus gewesen sind, um das halt zu beobachten, gegebenenfalls mit zu verteidigen, auch mit den Ausländerbeauftragten oder einigen anderen Leuten noch aus der Zivilgesellschaft. Genau, das war so die Situation dann vor dem Pogrom für uns.
Und dann sozusagen an dem Samstag wart ihr konfrontiert mit Hunderten, Tausenden bis zu 2000, glaube ich, gab's, war der Mob stark, sozusagen, der versucht hat, das Sonnenblumenhaus anzugreifen. Und die Zeit verging, ihr habt versucht, sozusagen aktiv zu werden und was zu tun. Und wir wissen darum, dass sozusagen am Sonntag dann, also, Sonntagnacht, den 23. August, es eine organisierte antifaschistische Gegenwehr gab, die so ein bisschen größer war. Und viele Antifas wurden damals festgenommen und verbrachten dann die Nacht im Gewahrsam. Was waren denn eure nächsten Handlungen dann in den folgenden Tagen?
Naja, also unser Ziel war in dieser Zeit, so viel wie möglich Leute zusammenzubekommen, um halt organisiert rauszufahren und irgendwie versuchen, dieses Pogrom zu unterbrechen. Und was wir halt zuerst versucht haben, war so das, was man immer gemacht hat, ist dann mit ein paar Autos rausgefahren. Die kamen aber relativ schnell zurück, weil die meinten, das ist hier ein bisschen größer als sonst. Das wird nicht so in Anführungsstrichen einfach sein, sondern da braucht man mehr Leute. Und genau, da wurde halt eine regionale, dann bundesweite Lage ausgerufen und versucht, Leute zusammenzubekommen. Es gab halt auch viele andere Aktionen, dass halt Leute auch so einzeln oder in kleinen Gruppen rausgegangen sind und mit ihren Möglichkeiten versucht haben, dort aktiv zu werden. Aber es war klar, diese Dynamik kann man eigentlich nur unterbrechen, wenn man da eine größere Gruppe hinfährt. Und das haben wir mehrmals versucht und es hat auch geklappt, dass man rausgekommen ist in größeren Gruppen und sich da so ein bisschen angeschlichen hat und versucht, vor das Haus zu kommen. Und also Ziel war, in den Mob rein und Präsenz zu zeigen und sich vor das Haus zu stellen mit Körpern und was man sonst so hatte, um halt irgendwie eine andere Dynamik, vielleicht auch einen anderen Polizeieinsatz zu provozieren. Es gab da drei Versuche, einmal Sonntagnachmittag, dann Sonntagabend. Sonntagabend war ich dann auch mit dabei. Und es führte halt dazu, also wir waren halt nicht entschlossen genug, das muss man einfach mal so offen sagen. Wir sind zwar vor das Haus gekommen, haben auch die Nazis vertrieben, wir sind aber nicht dort geblieben, weil die Leute sich nicht so genau kannten, man jetzt nicht wusste, wie kann man sich irgendwie vertrauen. Wie ist sozusagen das Erfahrungslevel? Viele wussten auch gar nicht, wo sie eigentlich sind. Ja, also man muss auch immer denken, damals gab es keine Handys, nichts. Man fährt dann so ein Bürgerkriegsgebiet, was man überhaupt nicht kennt, weil man irgendwie aus Hamburg oder sonst woher kommt. Wichtig war, dass man irgendwie zusammenbleibt, Genau, und dann sind wir dann irgendwie, haben wir eine Demo gemacht und auf dem Rückweg sind wir dann im Knast gelandet. So, und ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt schon willst, ob wir jetzt tatsächlich darüber reden, was dann so die Schlussfolgerung war danach. Also danach, oder wie wir viel darüber diskutiert haben, war, okay, wie geht man jetzt eigentlich mit dieser Situation um? Weil dieser krasse Kontrollverlust, ja, also so auf allen Ebenen, dass er auch die Stadtverwaltung beispielsweise auch überhaupt keinen Einfluss hatte, was passiert da eigentlich. Ja? Also, dass man erlebt, dass da einfach Tausende von Leuten mit mehreren hundert Faschistinnen und Rassistinnen so ein Haus angreifen und so ein Riot machen, so ein Pogrom machen und die Polizei einfach abzieht. So, und diese Situation, dass sich sozusagen der Ausdruck der Staatsgewalt einfach nicht mehr da ist, das war jetzt schon so ein bisschen neu. So, nicht, dass jetzt irgendwie Anfang der 90er Polizei eine große Rolle gespielt hat, aber so in so einer Situation einfach nicht mehr da zu sein, war so eine Frage, was passiert ja eigentlich? Wie soll man das überhaupt bewerten? Was bedeutet das für die Zukunft, für so Auseinandersetzungen, für so Gesellschaft? Und das war schon so ein krasser Schock. Und da hatten wir überlegt, okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, wieder so das Heft in die Hände zu bekommen. So, und ein wichtiger Punkt war in dieser Situation die Demonstration danach zu machen. Das war deswegen wichtig, weil es eine richtig große Demo war. Da waren 15.000 bis 20.000 Leute, die nach Lichtenhagen gekommen waren. Es war keine "Wir zerstören diesen Stadtteil"-Demo, es war aber trotzdem eine unglaublich wütende und entschlossene Demo, aber auch eine offene Demo für BewohnerInnen von Rostock daran teilzunehmen. Das war jetzt auch kein Programm, was jetzt irgendwie von allen mitgetragen worden ist. Und was danach auf jeden Fall die Stimmung in der Stadt und auch unsere Position enorm verändert hat und verbessert hat, dort auch politisch aktiv zu werden.
Okay, danke. Wir haben tollerweise auch noch von Doris etwas zugespielt bekommen. Um vielleicht auch noch mal darauf hinzuweisen, was sonst noch so in den Folgetagen in Rostock passiert ist, würden wir das gerne noch teilen wollen. Ich habe hier einen Zeitungsartikel vom 25. Oktober 1992. Aktion französischer Juden und gegen Abschiebung von Roma. Heftige Zusammenstöße mit der Rostocker Polizei. Rostock. Bei einer Demonstration in Rostock gegen die Abschiebung von Roma aus Deutschland sind gestern 50 überwiegend französische Juden festgenommen worden. Unter den Festgenommenen befinden sich auch Serge und Beate Glasfeld, die gemeinsam mit einer Gruppe von Söhnen und Töchtern deportierter Juden in Frankreich eine Mahntafel im Rostocker Rathaus befestigt hatte. Auf der Mahntafel wird der Völkermord an den Sinti und Roma mit den Ereignissen in Lichtenhagen in Verbindung gebracht. Wie der Präsident der Rostocker Bürgerschaft Christoph Klemann, Bündnis 90, mitteilte, sei geplant gewesen, die Mahntafel in Absprache mit der Stadt Ende Oktober anzubringen. Zu schweren Auseinandersetzungen mit dem erstaunlich schnell eingetroffenen Polizeibeamten war es gekommen, nachdem vier Teilnehmer der unangemeldeten Demonstration im Rathaus das Fraktionsgeschäftszimmer der CDU aufgebrochen hatte. Nach ihrer Verhaftung versuchten weitere Demonstranten, sie unter Einsatz von Tränengas zu befreien. Vielleicht ist das auch für manche von euch neu, dass es auch derlei Aktionen noch gab, um sozusagen auch im Nachhinein nach diesen Tagen noch weiter sozusagen daran zu arbeiten und auch gegen das Vergessen und eben für einen Gedenken zu kämpfen aus verschiedensten Perspektiven. Und da würde ich jetzt auch ganz gerne mal zu dir nochmal übergehen, Nie. Du warst vor 10 Jahren, also 2012, beim 20-jährigen Gedenken einer der wenigen migrantischen Stimmen in Rostock. Aus deinen Medienanalysen rund um das Ereignis ging hervor, dass 2012 das Problem Rassismus tatsächlich kaum beim Namen genannt wurde. Was denkst du, was hat sich seit 2012 diesbezüglich getan?
Also was mir 2012 aufgefallen ist, und damit möchte ich erstmal beginnen, ist, dass diese Erinnerungskultur, wie sie bis dato nicht nur in Rostock-Lichtenhagen oder und wie diese Erinnerungskultur, wie sie nicht nur in der Stadt Rostock, sondern auch bundesweit zelebriert wurde, die Betroffenen extrem marginalisiert und unsichtbar macht. Ich hatte halt zum Beispiel erfahren, dass die Stadt Rostock 2012 zum 20. Gedenken an dieses Pogrom die Betroffenen wirtdeutschen Communities, die halt noch vor Ort ansässig waren, gar nicht in irgendeiner Form in die Planung einbezogen hatte. Sie wurden halt in letzter Minute herangekarrt, um als Kulisse, als Ornament für den Bundespräsidenten zu fungieren, konnten halt nicht auch selber inhaltlich diese Veranstaltung, die eigentlich ihnen als Überlebende gewidmet sein sollte, mitgestalten. Und die Romja-Community, die halt natürlich auch von diesem Pogrom betroffen war, war ja zum größten Teil überhaupt nicht mehr in Rostock vertreten und dementsprechend spielten sie auch bei der Frage, wie Gedenken organisiert, konzipiert, gestaltet werden kann, auch dann entsprechend keine Rolle. Und was nach wie vor halt auffällt, ist, dass wir nach wie vor um diesen Begriff des Pogroms kämpfen müssen. Die Stadt Rostock gedenkt bis heute nicht eines Pogroms, sondern es sind immer von irgendwelchen Ausschreitungen die Rede. Und selbst in den großen Medien, wo ich halt irgendwie dachte, so, ja, seit Black Lives Matter gibt es halt dort irgendwie auch eine Progression, gibt es halt irgendwie dort die Anerkennung von strukturellen und institutionellen Rassismus, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Auch dort wird dann, wie zum Beispiel im Deutschlandfunk oder bei den ARD-Tagesthemen dann von ausländerfeindlichen oder fremdenfeindlichen Ausschreitungen gesprochen. Und das heißt, es gibt einen unglaublichen Rückfall in eigentlich vollkommen aus der Zeit gefallene Begriffe, die ja auch die historischen Ereignisse in keinster Weise gerecht werden. Was man sozusagen, also was wir halt sozusagen auch 30 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen in einem Teil vor allem der großen Massmedien dann beobachten können, ist das eigentlich ein Rassismus, ein sekundärer Rassismus stattfindet, in dem sozusagen dieses Wissen um den Rassismus entsorgt wird. Weil wenn man sozusagen die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen nicht bei Namen nennt und ein Pogrom ist nun mal kategorisch etwas anderes als Ausschreitung oder Proteste oder Krawalle, wenn man diesen Unterschied nicht begreift, oder nicht begreifen will, obwohl, und davon gehe ich mal aus, dass unsere politischen Eliten, unsere medialen Eliten intellektuell durchaus dazu in der Lage sind und dass einfach sozusagen der politische Wille halt fehlt, bei Rostock-Lichtenhagen zu der historischen Wahrheit, um diesen großen Begriff zu benutzen, einfach dazu zu stehen. Und ich denke, das wäre auch das Mindeste, was man tun könnte, nachdem man schon die Opfer auf diese Art und Weise nicht entschädigt hat, abgeschoben hat. Und dann könnte man, glaube ich, so als eine Mindestform der Anerkennung doch eines Pogroms gedenken. Und natürlich könnte man jetzt halt über die Erinnerungskultur noch sehr viele andere Aspekte besprechen. Also warum ist es halt so, dass wir auch letzten Endes ist es ja in Linken und auch in postmigrantischen Kreisen ja nicht anders, dass wir sozusagen in bestimmten Jahrestagen denken. Welche Logik steckt dahinter? Natürlich ist es auch eine Überforderung, weil Rostock-Lichtenhagen trotz seiner Bedeutung natürlich auch nur einen ganz, ganz kleinen Bestandteil von Auseinandersetzung mit Rassismus in Deutschland halt ausmacht. Das muss man ja natürlich auch sehen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele wichtige Themen, die unsere Aufmerksamkeit, unsere Ressourcen beanspruchen. Aber trotzdem würde ich mir halt nicht nur für Rostock-Lichtenhagen, sondern für andere wichtige Themen natürlich mir halt auch wünschen, dass wir mehr Ressourcen haben, mehr Zeit haben, wir uns Konzepte überlegen, wie wir solche Themen kontinuierlich bearbeiten können, damit wir nicht immer wieder bei Null bei diesem historischen Bewusstsein anfangen, weil wie wir auch heute am Anfang gesehen haben, als du die Frage gestellt hast, wer weiß eigentlich von Rostock-Lichtenhagen Bescheid? Das historische Wissen um Rostock-Lichtenhagen ist auf jeden Fall ein umkämpftes Wissen. Wir können nicht davon ausgehen, dass Rostock-Lichtenhagen oder auch alle anderen Ereignisse, die in diesem Zusammenhang zu nennen wären, Solingen, Mölln, Hüngse und viele andere Orte und viele andere Geschichten, dass dieses Wissen von alleine weiter existiert. Es bedarf schon immer eines kritischen Impulses, eines politischen Ansatzes. Und ich denke, dass die Erinnerungspolitik, die Erinnerungskultur durchaus ein wichtiger Ansatzpunkt ist für antirassistische Politik, weil das Wissen, Wissen ist Macht und mit Wissen fängt sozusagen alles an. Wenn wir nicht wissen, dann wissen wir auch nicht, wofür wir kämpfen sollten.
Ja, gut, das finde ich gut, dass es einen Applaus gibt. Vielleicht ist das auch eine spannende Frage auch für unsere Diskussion im Anschluss. Können wir irgendetwas tun für diesen Beamer, Tobias? Ob wir die Fernbedienung haben? Ich glaube, die liegt da. Will noch jemand hochkommen? Ja genau, vielleicht können wir, ist das eine der Fragen, die wir auch im Anschluss vielleicht diskutieren können. Ich habe mich in diesen Tagen auch gefragt, oder wir hatten mit Nia hatte ich auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Jetzt interessieren sich natürlich wieder alle für Rostock-Lichtenhagen, inklusive euch und uns sozusagen. Wie geht es denn dann eigentlich jetzt weiter nächste Woche? So, also spannende Frage, muss man, ja, wie wir eigentlich daran festhalten können oder auch so Wissen sozusagen immer weitergeben können. Ich fand es auf jeden Fall ganz schön, dass die Menschen, die diese Veranstaltung hier organisiert haben von der IL, sich auch bewusst dafür entschieden haben, eben die Sonnenblumen auf das Poster zu setzen, weil auffiel, dass jüngere Leute gar nicht mehr so einen Bezug dazu hatten oder denen das gar kein Begriff war, das Sonnenblumenhaus. So, also nur so vielleicht als so kleine, aber vielsagende Symbole. Apropos Poster und Titel dieser Veranstaltung, Verena, wie findest du eigentlich das Fragezeichen im Titel dieser Veranstaltung? Also, wo siehst du Kontinuitäten und wo Brüche zwischen Rostock und Hanau? Und was macht dieses Fragezeichen mit dir?
Ich tendiere, glaube ich, dazu, das Gemeinsame immer über die Differenz zu stellen in vielen Sachen. Und so ist es für mich auch, glaube ich, bei diesem Titel. Also natürlich gilt es nicht, alles über einen Kamm zu scheren. Rostock ist eine ganz spezifisch situiert sozusagen zeithistorisch und personell. Also das ist, ihr habt jetzt auch beide die Wende angesprochen, welche Rolle das spielt und so weiter. Natürlich ist Rostock nicht gleich Hanau. Aber ich finde eigentlich, ich würde mir wünschen, dass wir stärker in so einem Von-Bis-Denken, also und nicht einzelne Events oder Situationen in Konkurrenz stellen und auch nicht in eine Gedenkkonkurrenz kommen und nicht in eine, weil das ist, glaube ich, auch das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch eine Überforderung, weil dann hat man so viel und dann weiß man gar nicht mehr, wo anfangen und wo aufhören. Aber ich glaube, eigentlich ist es schon wichtig zu gucken, was hat das eine mit dem anderen zu tun, weil das sonst auch bedeutet, wir lernen nicht. Also wenn ähnliche Phänomene auftreten. Wir haben jetzt schon, die Rolle der Medien ist aufgetaucht, die Rolle der Polizei ist aufgetaucht. Das sind allein zwei Faktoren, die wir in sämtlichen, wenn wir über rassistische Gewalt im engeren Sinne sprechen, taucht das immer wieder auf. Egal, ob jetzt beim NSU, du hast ja auch schon am Anfang gesagt, dass ich bei Tatort Ports aktiv bin, wo ein Jugendlicher von einem CDUler angeschossen und auch getroffen wurde. Und in all diesen Dingen das findet immer statt in einem Wechselspiel zwischen gesellschaftlichen Institutionen wie eben Polizei und oder Medien. Und deswegen finde ich es genau richtig, immer wieder zu suchen, was die Bögen sind und nicht nur dazu zu tendieren, mit gefährlichem Halbwissen Städtenamen aneinander zu reihen und zu sagen, irgendwie Rostock, Hoyerswerda, Mölln, Solingen, und irgendwie zu wissen, da war ja was, und damit wir bloß keins vergessen, nennen wir die alle, sondern eigentlich braucht es eine inhaltliche Auseinandersetzung, um eben Bögen zu verstehen, weil wir sonst nicht lernen, was schiefgelaufen ist und dann auch nicht widerstandsfähiger werden. Also wenn ich weiß, wie Medien berichten, wie die Polizei ermittelt, habe ich ja auch die Möglichkeit, anders Druck zu machen und den Finger in die Wunde zu legen. Und trotzdem, und genau deswegen finde ich aber auch das Fragezeichen gut, weil es schon auch wichtig ist, immer wieder zu gucken, was ist unterschiedlich, was haben wir gewonnen, aber auch, wie funktionieren Dinge jetzt anders, um sich immer wieder neu darauf anzupassen. Und deswegen finde ich, eigentlich deckt es verschiedene Facetten, die ich persönlich wichtig finde, ab. Und ist ja auch erstmal noch keine Antwort. Also wo ist denn jetzt das Fragezeichen? Oder wo an welchen Stellen setzen wir ein Ausrufezeichen? Was ist mit den Städten davor und danach? Aber das kann man ja alles diskutieren und besprechen, aber es gibt einen Anlass dazu und das finde ich richtig.
Und Nie, wo siehst du Kontinuitäten zwischen Rostock und Hanau?
Also ich möchte auch auf jeden Punkt betonen, den Berina gerade gesagt hat, dass es halt ganz wichtig ist, solidarische Formen des Gedenkens zu finden, und aber sich auch darüber bewusst zu sein, dass wir, egal welche Ansätze wir nehmen, ne, ob wir von bis oder versuchen sozusagen die wichtigsten Stationen des deutschen Rassismus von den Anfängen bis zur Gegenwart, und dann ist auch die Frage, wo fängt das an, also wo sind die Anfänge zu setzen. Auf jeden Fall werden wir nicht umherkommen, sozusagen Lücken in der Repräsentation konstatieren zu müssen, ne? Selbst sozusagen die akribischste Recherche und die umfassendste Chronik würde dann im Worst Case oder im Best Case, je nachdem wie man sieht, darin bestehen, dass wir eine Veranstaltung machen und 1,5 Stunden lang Tausende von Ortsnamen und historische Daten herunterlesen, in der Hoffnung, dadurch sozusagen allen Opfern des deutschen Rassismus gerecht zu werden. Und diese Absurdität zeigt aber auch, mit welcher Form von gesellschaftlichem Rassismus wir in Deutschland zu tun haben. Und wir sprechen ja hier nur über rassistische Gewalt, und das ist ja sozusagen nur ein Aspekt von Rassismus in Deutschland. Und bereits das sprengt sozusagen alle Dimensionen dessen, was wir als einzelne Menschen in unseren persönlichen Kapazitäten erfassen, erinnern und verarbeiten können. Aber sich das vorzustellen und sich bewusst zu machen, schafft vielleicht aber sozusagen auch so eine Art Reality-Check, ne, so einen Realitätscheck. Ich hatte zum Beispiel im Gespräch gesagt, dass bis zum Pogrom von Rostock-Lichtenhagen ich in einer realitätsfernen Blase gelebt habe, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass sowas wie Rostock-Lichtenhagen nach 1945 in Deutschland sich ereignen konnte. Ich glaube, dass viele von uns wahrscheinlich vor Rostock-Lichtenhagen sich nicht vorstellen könnten, dass tatsächlich die Polizei mit Unterstützung der Politik das fertig bringt, ein brennendes Haus einfach dem rassistischen Mob zu überlassen, weil das sind ja dermaßen... Ja, das sind halt, also das ist so krass. Also ich meine, wie ist das möglich in einer vermeintlich demokratischen Gesellschaft, die Menschenrechte und demokratische Werte etc. so hochsetzt? Und das noch vor laufender Kamera, nachdem halt nicht nur über mehrere Tage, sondern über Jahre hinweg die unhaltbaren Zustände in Rostock-Lichtenhagen allen politisch Verantwortlichen in der Stadt und im Bezirk bekannt waren. Und, ne, und auch das ist also eine Dimension des Unfassbaren, die mit Rostock-Lichtenhagen zusammenhängen. Aber ich denke auch, dass diese Unfassbarkeit, die sich in den Bildern von Rostock-Lichtenhagen sich besonders stark manifestiert, aber eigentlich in allen rassistischen Gewalttaten in Deutschland wiederzufinden ist. Weil letztendlich ist jede einzelne Tat rassistischer Gewalt, die sich in Deutschland ereignet, absolut unfassbar. Und das ist zum Beispiel auch eine Gemeinsamkeit, die diese Gewalt hat, weil für die Betroffenen sprengt diese Erfahrung auch jedes Maß an stößt uns auf jeden Fall an Grenzen an dessen, was wir verarbeiten, vor allem dann, wenn wir halt schwer davon gekennzeichnet sind, Menschen, die deswegen sterben, hinterlassen Hinterbliebenen, die halt auch mit dieser Geschichte konfrontiert sind und damit irgendwie weiterleben müssen, so schwer es halt fällt. Und auch das sind halt sozusagen Aspekte, Dimensionen des absolut Unfassbaren, die mit rassistischer Gewalt zu tun haben. Und ich denke, dass, Rostock-Lichtenhagen, aber auch Hanau und alle anderen Fälle, die davor, dazwischen und danach liegen, genau mit dieser Problematik, mit diesem Konflikt umgehen müssen. Und es ist die Frage, was wir als politische Handelnde tun können, um, wenn wir es nicht schon verhindern können, die Verarbeitungsmöglichkeiten dessen zu erleichtern.
Ja, bitte.
Weil, also du hast gefragt nach dem Bogen Rostock-Hanau und du hast dann unter anderem das Bild aufgemacht des akribischen Recherchierens und die Frage nach Repräsentanz. Und ich würde vielleicht, und das schlägt den Bogen eben zu diesem Titel auch zurück, meines Erachtens, es gibt ja durchaus die Claims, erinnern heißt ... Also erinnern heißt verändern, erinnern heißt kämpfen, die aus der antirassistischen Bewegung kommen. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, Rostock bis Hanau so mit Inhalt zu füllen, dass es eine Art des Erinnerns ist, die verändert, wie wir kämpfen, dann ist es gut. Dann hat der Titel Inhalt bekommen. Und dann ist es vielleicht etwas, was, und man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen, wir weiter suchen nach migrantischem Wissen, nach der Geschichte, der Geschichte der Widerstände und so weiter und gleichzeitig aber auch schaffen, das nicht eine Verkettung von irgendwelchen anderen Sachen zu sein, sondern Ibrahim Arslan sagt das so schön, wir sind auch, und dann nennt er die ganzen Städte, also Hoyerswerda ist auch da, Rostock ist auch da, das Tribunal ist auch da, Hanau ist auch da, also das wirklich in einem solidarischen Bezug zu setzen, damit meine ich nicht sowas wie, ah ja, und euch gibt's auch und wir auch und dann steht das so nebeneinander, sondern das zu begreifen als eins und das ist für mich als einen Kampf und damit meine ich nicht denselben im Sinne von, es gibt keine Differenzen, sondern als gemeinsamen Kampf. Und das ist, finde ich, genau das, was der Titel tun muss. Er muss sagen, von Rostock bis Hanau sind nicht nur ähnliche Dinge, die wie Rassismus funktioniert, sondern es ist auch etwas, wir sind diejenigen, die an allen Stellen da sind, das Wissen sammeln, verarbeiten und immer widerstandsfähiger werden und voneinander lernen und voneinander profitieren und nicht einfach nur zulassen, dass das Rad sich jedes Mal neu erfindet. Und die in der nächsten Stadt wieder bei Null dasteht und sich denkt, Mist, wie können wir eigentlich Öffentlichkeit aufbauen, sondern dass wir wirklich diesen solidarischen Bezug herstellen. Das, finde ich, liegt auch in diesem Titel.
Du hast gerade was... Du hast gerade davon gesprochen, immer widerstandsfähiger zu werden und da würde ich gerne nochmal nachhaken wollen. Ihr alle wisst das sicherlich und es ist jetzt auch mit diesem Hashtag Baseballschlägerjahre viel aufgerufen worden. Per, das war ja eine Zeit von einer krassen, krassen Gewalt, also in diesen Jahren. Wir haben auch im Vorhinein das schon sozusagen so ein bisschen angesprochen. Wie wurde eigentlich diese Gewalt emotional be- oder verarbeitet? Also wie habt ihr das gemacht? Also ich frage nach, weil das jetzt sozusagen in Antifa-Kreisen nicht unbedingt das Thema ist, was ständig immer so auf Tagesordnungspunkt 1 stand.
Kurzer Disclaimer, also ich würde mich nicht als Antifa-Szene oder Antifa oder sowas begreifen, sondern irgendwie als Linke. Ich finde, Antifaschismus ist eine gesellschaftliche Aufgabe und sollte nicht nur eine Aufgabe der radikalen Linken sein und es sollte auch irgendwie darum gekämpft werden, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Deswegen finde ich immer Antifa ein bisschen zu kurz als Beschreibung. Das ist nicht so mein Ausgangspunkt, das ist sozusagen die zivilisatorische Grundlage, auf der man kämpft, aber nicht sozusagen das alleinige Selbstverständnis. Zu deiner Frage, emotional... Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ich will jetzt auch nicht so für alle reden, weil es ja auch so ein Thema ist, was jetzt nicht auf dem Plenum diskutiert wird, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, eher nicht verarbeitet oder zumindest wäre da sozusagen Luft nach oben gewesen, auch mit diesen Verletzungen, sowohl von den Gewalt, die man erfahren hat, aber die halt auch ausgeübt worden ist, damit irgendwie umzugehen. Und das war auf jeden Fall auch eine Leerstelle, wo ich sagen würde, genau, da hätte irgendwie mehr passieren können, aber es war einfach auch keine Zeit dafür. Es war jetzt ja nicht so, Lichtenhagen war vorbei und dann konnte man sich einfach hinsetzen und Verschnaufpause machen und überlegen, was machen wir jetzt, sondern die Nazis hatten Oberhand. Das war irgendwie die größte rassistische Welle, die danach über Deutschland schwappte, und in Rostock hatten die Nazis halt Oberwasser und suchten halt ständig Auseinandersetzungen. Da war jetzt keine Zeit für ein emotionales Plenum, wo man sich jetzt irgendwie zusammensetzt. So, das war halt irgendwie so diese Zeit. Und das andere ist, finde ich bei diesem Thema, wie geht man eigentlich mit dieser Angst um? So, und diese, es gab viele Leute in Rostock, die hatten diese Angst nicht, und die haben sich auch in einer bemerkenswerten Weise diese Auseinandersetzung gestellt und haben auch immer diese Auseinandersetzung gesucht und haben durch ihren Mut und ihre Risikobereitschaft auch dafür gesorgt, dass, ja, man kann einfach sagen, die Stadt und das Land besser geworden ist, weil ohne die, die da so viel gewagt haben und riskiert haben in der Auseinandersetzung, wäre auf jeden Fall dieser Nazi-Terror irgendwie nicht eingedämmt worden irgendwann, und dafür muss man einfach auch mal Danke sagen. Das ist das eine. Das andere ist, für diese Frage, wie geht man eigentlich mit dieser Angst um? Und ich habe dieses Beispiel gesagt, wo wir da am Sonntagabend vor diesen vor der Zast waren, vor dem Sonnenblumenhaus, und wir waren wütend, wir waren entschlossen und wir sind da vorgezogen und die Nazis sind abgehauen. Und man hat aber gemerkt, okay, wir waren uns dann uneinig, was wir da eigentlich machen. Und es war halt auch schwierig, dann so nachts mit so einem zusammengewürfelten Haufen da irgendwie so eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht auch so eine weitgehende Entscheidung, wir bleiben jetzt dort und bleiben dort stehen. So, und da gab es halt verschiedene Situationen, und das hat uns danach ziemlich viel beschäftigt, und auch diese Frage, hätten wir die Geschichte verändern können? Was wäre passiert, hätte man das Sonnenblumenhaus verteidigt, das Pogrom unterbrochen? Wäre es dann überhaupt zu so einer rassistischen Welle danach noch gekommen? Und war es nicht einfach unsere verdammte auch Verantwortung, dieses Risiko einzugehen und unseren, wir haben es immer so genannt, weißen privilegierten Arsch dort irgendwie so ins Feuer zu werfen und zu sagen, wir machen das? Und klar spielt da irgendwie eine Angst eine Rolle, und mir ist das nochmal so danach, als ich so das Buch Nachts ist es leise in Teheran gelesen habe, wo es um so eine iranische Migrationsgeschichte und Widerstandsgeschichte geht und wo dann auch erzählt worden ist, als sie in Iran, ich glaube 2006 war das, auf die Straße gegangen sind und gerufen haben, hab keine Angst, wir sind alle gemeinsam hier. Das hat mich so ein bisschen an 89 erinnert, aber auch an diese Situation, dass, wenn man schon so viele ist und man hat vielleicht auch ein unterschiedliches Level, wo man reingeht, wo man Angst hat, was man riskiert, dann aber die Entscheidung zu treffen, wir sind hier zusammen und wir riskieren das jetzt und wir stellen uns jetzt hier hin, weil das unsere Verantwortung ist, und vielleicht wissen wir nicht in diesem Moment, dass das eine historische Situation ist, aber im Nachhinein würden wir sagen, es war eine und wir hätten das riskieren müssen, und diese Angst zu überwinden, finde ich, das muss man auch lernen, und das muss man auch in solchen kollektiven Handlungen lernen und dazu diese Bereitschaft zeigen, weil in der Regel geht es nicht ganz so schlimm aus, wie man denkt, wenn man dort zusammen ist, weil deswegen ist man gemeinsam dort, und das immer wieder vor Augen führen, das finde ich eine wichtige Schlussfolgerung daraus, auch aus Lichtenhagen, dass man das machen muss, und ich war total froh, vor 7 Jahren war das, glaube ich, in Hellersdorf und in Heidenau, als wieder so eine Situation angefangen hat, dass das die Leute verstanden haben und dass sie dorthin gefahren sind, dass sie gemeinsam dorthin gegangen sind, egal was sie für eine Erfahrung hatten in körperlichen Auseinandersetzungen, ob sie Angst hatten oder nicht, und gesagt hat, wir stellen uns dort mit unseren Körpern hin, wir unterbrechen das, überwinden unsere Angst, weil das ist unsere verdammte Verantwortung, und die Erfahrung hat auch dort gezeigt, dass es möglich ist, die Pogrome zu unterbrechen, und das, wir haben es damals nicht geschafft, war vielleicht auch eine andere Situation, war auch ganz schön groß alles und so, und diese Erwartung, das dann irgendwie auch tatsächlich zu machen, aber ich glaube, wir hätten es einfach versuchen sollen, vielleicht hätten wir es auch gar nicht geschafft, aber diese Schlussfolgerung zu ziehen und zu sagen, diese Angst kollektiv zu überwinden und sich der Situation zu stellen, das ist unsere verdammte Verantwortung.
Nie, wie schätzt du denn die emotionale Verarbeitung politisch ein und in welchen Räumen ist das überhaupt möglich?
Ja, es ist, also ich kann jetzt ja nur aus, also einerseits aus so einer Art wirtdeutschen, postmigrantischen Sicht sprechen, und da ist es, und da wird ja mal die wirtdeutsche Community, vor allem im Osten, immer sehr, sehr stark mit der Frage konfrontiert, so, ne, wo sind die Zeitzeugen, wie haben sie das halt verarbeitet, und es ist, einerseits ist es natürlich eine relevante und auch wichtige Frage, aber letzten Endes impliziert diese Frage ja auch schon oder stellt auch die Frage nach, ne, wer stellt hier wem welche Fragen, welches Interesse ist legitim, wenn auch noch, ne, so ein gesellschaftlich-hierarchisches Verhältnis besteht. Und ich denke schon, dass auch die Betroffenen selber bestimmen sollten, mit wem, wann sie in welchen Räumen welche Themen besprechen. Und so wichtig, ne, die Frage nach Verarbeitung halt auch ist, nach der kulturellen Verarbeitung von rassistischer Gewalt oder nach der persönlichen, emotionalen Verarbeitung von rassistischer Gewalt, die Entscheidungsmacht darüber muss schon bei den Betroffenen liegen. Und das ist für mich so, ja, das A und O. Ansonsten kann es halt sehr, sehr leicht übergriffig werden, beziehungsweise ne, in diesen vermeintlich, ja, besorgten, vielleicht auch sehr gut gemeinten Fragen kann ja durchaus auch so Rassismus reproduziert werden, kann auch Paternalismus reproduziert werden. Und von daher bin ich halt ja, reserviert, ja, in, ne, also weil es für mich auch davon abhängig ist, mit wem ich spreche und welchen Räumen ich darüber spreche. Ich kann zumindest für mich sagen, dass meine Hinwendung zu asiatisch-deutschen Themen vielleicht auch so, ja, also in eine verspätete Verarbeitung von Rostock-Lichtenhagen halt ist. Also ich weiß halt, dass ich, um halt auf die Eingangsfrage zurückzukommen, 1992 extrem emotional betroffen war von dem, was passiert ist. Ich habe mich halt sofort mich in meine Hilflosigkeit hingesetzt und dachte, das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre einen Leserbrief an die Taz zu schreiben. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber es ist natürlich Ausdruck, ne, von Hilflosigkeit. Es ist kein wirklicher Widerstandsakt. Es ist Widerstand auf einer symbolischen Ebene. Aber damit habe ich niemand geholfen. Und vielleicht habe ich damit irgendwie ein Stück weit vielleicht mein Gewissen beruhigt oder so. Aber ja, aber was anderes fiel mir halt nicht ein, so, ne, um mit der eigenen Hilflosigkeit umzugehen. Und ich habe auch diese Themen, also das Thema antiasiatischer Rassismus lange Zeit so aufgeschoben, habe erstmal, ja, mich an anderen Themen abgearbeitet, wie postkoloniale Kritik und Cultural Studies und Migrationsforschung, Rassismusforschung. Und erst nachdem ich halt 2009 meine Promotionsarbeit abgeschlossen hatte, ja, hatte ich das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie auch bereit bin, mich zu meinem Asiatischsein zu bekennen oder mich, ne, und oder mich als solcher zu identifizieren, weil mir ist dann irgendwann klar geworden, so genauso wie bei den in Anführungsstrichen kanakischen Leuten, egal ob du dich selber als kanakisch begreifst oder nicht, wenn andere dich als kanakisch, ja, fremd identifizieren, dann, ne, dann bist du gesellschaftlich gesehen ein solcher. Und für mich und eine ganz ähnliche Erfahrung spielt das Asiatischsein für mich so, auch unabhängig davon, ob ich mich als Deutsch, als Asiatisch oder was auch jetzt immer begreife, die Macht der Fremddefinition, die Macht der Fremdwahrnehmung, ja, also diese Blicke, die kann ich nicht abschütteln. Ich habe nicht die Macht dazu, das abzuschütteln, aber ich habe halt, ne, ich kann halt versuchen, über die Art und Weise, wie ich mich selber definiere, mit wem ich mich verbunden fühle, an welchen Themen ich arbeite und welche Themen ich dadurch auch versuche sichtbar zu machen. Dadurch kann ich ein Stück weit meine Lebensräume und auch bestimmte Themen für mich halt zumindest setzen und vielleicht auch damit andere Leute erreichen und inspirieren, diese Themen, die mich mit ihnen verbindet, ja auch zum Tagesthema zu machen oder gar zum Lebensthema, je nachdem, welche Wichtigkeit wir das jeweils, jeweils haben.
Ist der Brief damals in der Taz abgedruckt worden?
Er ist in kurzer Form abgedruckt worden und ich habe den später, 2012, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Demo, auf meiner Demo-Rede 2012 gehalten habe. Auf jeden Fall habe ich ihn dann in einem Essay für die Heinrich-Böll-Stiftung, wo ich mich mit der Erinnerungspolitik an Rostock-Lichtenhagen mich daran abgearbeitet habe, da habe ich halt diesen alten Brief nochmal hervorgekramt und das als eine Art historisches Dokument mit in diesen Essay eingebaut. Mhm. Und er ist auch in diesem Buch abgedruckt, Asiatische Deutsche Extended, nur als kleine Randbemerkung.
Okay. Verena, und für dich, also wir haben jetzt gerade schon das Wort Betroffenheit vielfach gehört heute Abend. Ich habe es ja auch eingangs auch an das Publikum tatsächlich gegeben. Welche Rolle spielt denn Betroffenheit für dich in politischen Kämpfen?
Betroffenheit, das war ganz spannend. Du hast ganz am Anfang gefragt, wer sich denn damals betroffen gefühlt hat. Und es waren sehr wenig Menschen. Wenn wir heute von Betroffenheit sprechen, geht es meistens darum, wer unmittelbar gemeint ist mit irgendwas. Also, keine Ahnung, wer ist von Rassismus betroffen? Dann geht es darum, wer direkt durch die Art und Weise, wie die Person aussieht, Rassismus erfährt. Und also eine kurze Antwort auf deine Frage zu geben ist so, für mich spielt, mir wird die Rolle des, der Betroffenen oder so, ist mir viel zu groß, wie mir das zugespielt wird, weil für mich persönlich spielt das nicht so eine große Rolle. Und damit meine ich nicht, dass es egal ist, ob ich bestimmte Erfahrungen mache oder nicht, sondern dass ich... ich glaube an Solidarität und Solidarität heißt für mich, dass ich, auch wenn ich selber nicht direkt betroffen bin, einen Angriff nicht nur als Angriff auf andere verstehe, sondern auch als Angriff auf mich. Und ich würde, das ist jetzt so ein, es ist sehr schwer darauf kurz zu antworten, weil das, weil ich die ganze Zeit, ich würde sagen, da ist etwas, es ist immer auch das Gegenteil. Also wenn Frau Merkel sagt, das war ein Angriff auf uns alle, verstehen wahrscheinlich viele in diesem Raum nach einem rassistischen Attentat, warum das ein Satz ist, der viele zum Kotzen bringt, weil es einfach nicht, Frau Merkel wäre nicht in der Shisha-Bar angegriffen worden, höchstwahrscheinlich. So. Und wenn dann wegen der Shisha-Bar und nicht, weil sie Merkel ist, oder es hätte jetzt ein ganz spezifisches politisches Attentat sein müssen, damit das passiert. Und trotzdem erschüttert es mich, wenn Menschen sterben, weil sie irgendwie phänotypisch falsch zusammengestellt sind, sozusagen in den Augen mancher. Also weil sie schwarze Haare haben, weil sie aussehen, wie sie aussehen, den falschen Namen haben und so weiter und so fort. Und das nicht auch dir in der Magengrube wehtut. Also ich hatte das jetzt letztens schon mal ich habe das zu Per gesagt, wenn mir jemand ins Gesicht spuckt, will ich, dass dir das wehtut. Und deswegen gibt es für mich schon eine Betroffenheit, die nicht eine Betroffenheit im engen Sinn ist. Also nicht nur ein, ich mache Rassismuserfahrung und XY nicht, sondern ich finde schon, dass wir gucken müssen, was da eigentlich Angriffe worauf sind und würde mir wünschen, dass wir Betroffenheit nicht immer nur in dem engeren Sinn verhandeln und dass es mehr als ein als gemeinsames Verstehen darin gebe. Das heißt, politische Betroffenheit ist für mich, heißt für mich erstmal nur, dass Leute bestimmte Erfahrungen machen und damit bestimmte Sensibilitäten haben, bestimmtes Wissen haben, bestimmte Expertise haben, bestimmte Bedürfnisse haben, aber es ist für mich erstmal kein Ausgangspunkt für politisch irgendwas. Also nicht nur Betroffene haben Recht, nicht nur Betroffene dürfen kämpfen, nicht nur Betroffene dürfen sprechen. Und dass darin immer wieder das Ding nicht zum Kippen zu bringen und die in die Falle des Unsichtbarmachens, die du ja auch schon erwähnt hast, zu tappen und trotzdem irgendwie Rassismus nicht nur das Problem der von Rassismus Betroffenen werden zu lassen, ist, das ist, schwingt für mich mit in der Frage, wenn du sie mir stellst, so, welche Rolle das für mich spielt.
Also antifaschistische Praxen so infolge der Baseballschlägerjahre in Ost und West waren ja immer Gedenken und Aufarbeiten und eine militante Gegenwehr. Wir haben zudem von selbstorganisierten migrantischen Gruppen gehört, um die weiße Geschichtsschreibung auch aufzubrechen. Nie, das Gedenken ist ja jetzt endlich auch mehrstimmiger geworden. Was denkst du, gibt es trotzdem noch weiter zu tun? Und was gibt dir Hoffnung, das auch weiter zu versuchen und weiter anzutreiben?
Also ich weiß gar nicht, ob man Hoffnung braucht, um weiterzumachen. Also ich meine, das Leben geht ja ganz von alleine weiter und die Gesellschaft existiert auch ohne, dass wir etwas dazu tun. Und die gesellschaftlichen Konflikte, Hierarchien, Probleme, die bleiben uns ja leider Gottes erhalten beziehungsweise verschärfen sich jetzt ja gerade noch mal extrem. Aufgrund auch der globalen geopolitischen Konflikte. In Bezug auf Rostock-Lichtenhagen und im Umgang mit Rassismus als gesellschaftliches Phänomen, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Also Rostock-Lichtenhagen, ne, um das halt an diesem konkreten Beispiel zu verdeutlichen. Und wenn ich von Rostock-Lichtenhagen spreche, dann meine ich das immer exemplarisch. Weil ich denke, an Rostock-Lichtenhagen können wir so viele Dinge zeigen, wie institutioneller Rassismus zum Beispiel funktioniert. Wenn man sozusagen die näheren, die konkreten Ursachen von Rostock-Lichtenhagen benennen will, da forschen würde, dann würden wir halt, also nicht nur was den Entstehungskontext von Rostock-Lichtenhagen, ne, Politik, Medien, Polizei, Verwaltung, sondern auch das Nachtleben, der Rassismus nach dem Rassismus im Umgang mit Rostock-Lichtenhagen, die Frage, wie wurde Rostock-Lichtenhagen wissenschaftlich aufgearbeitet, gab es eine nennenswerte kulturelle Verarbeitung von Rostock-Lichtenhagen, die Erinnerungskultur haben wir schon zum Teil hier angesprochen. Und in all diesen Bereichen können wir extreme Defizite feststellen. Es gibt zum Beispiel in der Wissenschaft alle 10 Jahre bisher ein Buch zu Rostock-Lichtenhagen. Und man kann sich halt natürlich fragen, so, warum ist das so? Warum wird Rostock-Lichtenhagen nicht als Forschungsthema wahrgenommen, anerkannt, mit welchen Ursachen, mit welchen wissenschaftlichen oder mit welchen gesellschaftlichen Strukturen hängt das zusammen? Ist das ein Thema etwas, womit man keine Karriere machen kann? Ist das Thema Rostock-Lichtenhagen vielleicht deswegen einfach auch nur weit weg vom Schuss, weil die Leute, die in dem Wissenschaftsbereich etwas zu sagen haben, die halt die Themen setzen, die Fördergelder vergeben oder so, dass es für sie einfach ein Non-Issue ist? Und da spielt möglicherweise doch wieder die Frage von Betroffenheit und Nicht-Betroffenheit vielleicht eine Rolle, weil wenn einem etwas wichtig ist, ne, und es einem irgendwie auf der Haut und auf der Seele brennt, dann stellt man sich halt irgendwie auf die Hinterbeine und organisiert das Ding und dann kommen solche Dinge halt ins Laufen. Und bei Rostock-Lichtenhagen ist es halt nicht passiert und ich denke, das ist halt kein Zufall. Und was die kulturelle Verarbeitung angeht, es gibt eigentlich bisher wirklich nur ein ernsthafter Versuch, Rostock-Lichtenhagen, das ist halt meine Meinung, ernsthaft zu verarbeiten. Das ist halt das Stück von Dante Nguyen, Sonnenblumenhaus, mit Herakles Popo, ich hoffe, dass ich den Namen halbwegs richtig ausspreche, mit Herakles Popopiates, richtig, 2014 inszeniert hat und er hatte dort dafür mit den Betroffenen, mit den Überlebenden von Sonnenblumenhaus, in vielen Gesprächen deren Wahrnehmung, deren Erfahrung, deren Welt versucht, sozusagen ein Stück weit mit in dieses Stück einzubauen. Die zwei anderen Stücke, die seit 1992 produziert wurden, wurden von kleinen Theatern produziert, eins in Düsseldorf, ein Jugendtheaterstück in Rostock, die sehr kurzzeitig gelaufen sind. Und genauso wie das Kinostück von Buan Kebani, Wir sind jung, wir sind stark, von 2014, all diese Stücke erzählen die Geschichte einer weißen Jugendklique, die Rostock-Lichtenhagen als eine Art Coming-out so erlebt. Und das heißt, es reproduziert sich dort sozusagen die gesellschaftliche Normalität, die halt aus dominanten weißen Perspektiven besteht und deren Meinung, deren Weltsicht, deren Wahrnehmung, das ist halt sozusagen das, was die Welt sozusagen ausmacht. Und alles andere fällt halt durch den Rost und das finde ich halt schade, es ist halt eine verpasste Chance. Und vor dem Hintergrund, denke ich halt, gibt es noch sehr viel, was wir in Bezug auf das Gedenken in Rostock-Lichtenhagen machen könnten. Ein ganz konkretes Beispiel, es gibt halt ganz, ganz dringenden Nachholbedarf. Die Erinnerungsstelen, die seit 2017 in Rostock stehen, neu zu gestalten, die sind absolut unverständlich. Leute, die davor stehen, suchen dann immer noch nach den Gedenkstelen, weil sie einfach diese weißen kleinen Säulen, die eine Grundfläche von 0,16 Quadratmeter haben, einfach nicht als Gedenksäulen erkennen und verstehen können. Die sind auch so klein und sind so weiß, dass sie sich halt auf einem großen Platz, in einem großen Raum, sich sozusagen ins Unsichtbare sich auflösen. Und meine erste Erfahrung, als ich diese Gedenksäulen gesucht habe, war, dass ich sie nicht gefunden habe. Weil, ne, also, und also da gibt es halt auch eine Menge zu tun, was, was konkret vor Ort gemacht werden könnte, um eine bessere, kontinuierliche Erinnerungskultur in Rostock und in Rostock-Lichtenhagen zu schaffen. Man könnte zum Beispiel auch das Dokumentationszentrum, was seit 2017 besteht und von der Stadt mit einer halben Stelle ausgestattet ist, natürlich auch aufstocken und damit das Zentrum befähigt ist, ja, einfach bessere und sinnvollere Arbeit zu leisten als das, was mit einer halben Stelle möglich ist. Von daher glaube ich, ja, hoffe ich, also ja, da ist doch die Hoffnung halt da, dass dieser 30. Jahrestag nicht schon nächste Woche wieder sozusagen verpufft, sondern dass wir ja mit dieser Gedenkwoche vielleicht kurzzeitig so viel Energie mobilisieren können, dass in Rostock zumindest die lokalen Akteure gestärkt werden in ihren Verhandlungspositionen mit der Stadt, um zum Beispiel solche Themen anzugehen und solche Dinge dann auch ja, auf den Weg zu bringen.
Ja, super. Auch sehr konkrete Ideen so zum Anpacken.
Achso, und eine Sache möchte ich noch sagen, und ich weiß nämlich nicht, ob dieser Punkt in dem Forderungspapier des lokalen Bündnisses ist, was die bundesweite Demo am 27.8. am Samstag organisiert. Falls es da schon steht, dann ist das, was ich jetzt sage, sowieso überflüssig, beziehungsweise ist nur Verstärkung dessen. Aber falls es nicht da steht, dann denke ich halt, wäre es doch dringend geboten, dieses historische Unrecht wieder gut zu machen, das darin besteht, dass den Opfern keine Entschädigung gezahlt wurde, dass sie halt damals kein Bleiberecht hatten, und es wäre ein Zeichen und auch ja, also ein Zeichen, ein Versuch der Wiedergutmachung, wenn man halt den Überlebenden des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen dieses Bleiberecht und eine Entschädigung für die erlittene Gewalt Zeit und damit könnte man auch tatsächlich Menschen helfen, die von Rassismus in Deutschland betroffen waren. Und ich denke, das wäre eine Forderung, die auch, ja, die man stärker in die Öffentlichkeit hinaustragen sollte, und was auch nochmal die Frage um Erinnerungskultur, um eine materielle Seite, um eine sehr konkrete materielle Seite, um eine Frage von praktischer Solidarität und praktischer Hilfe ergänzen würde.
Auch an Per und Berena habe ich noch eine letzte Frage, bevor ihr dann gefragt seid oder fragen könnt und kommentieren könnt. Per, du hast eben schon gesagt, was wir aus den Gegenwehren so ein bisschen lernen können oder was so deine Schlussfolgerungen waren, wie zum Beispiel was du mit Heidenau und Hellersdorf aufgerufen hast. Was denkst du, bleibt sonst noch zu tun aus deiner Perspektive?
Immer viel zu tun. Vielleicht nochmal zurückzugehen, also was wir uns damals überlegt haben zu machen, um mit dieser Situation umzugehen. Also Rostock war weder vor Lichtenhagen noch danach irgendwie, auch wenn es viele immer gedacht haben, eine rechte Stadt, sondern eigentlich eine linke Stadt. Das hat man vorgemerkt und das hat man auch danach gemerkt. Und ob so dein Punkt, ich glaube, wir haben da kein Dissens. Für uns war es wichtig, gerade aufgrund dieser Krassheit, dieser Ereignisse, das auch festzuhalten, also auch so ein bisschen so vor dem Hintergrund, ändern heißt verändern. Was machen wir eigentlich damit? Und haben zusammen mit einem englischen Filmteam einen Film gemacht, Die Wahrheit liegt in Rostock, The Truth Lies in Rostock, wo die ganzen Zusammenhänge aufgearbeitet worden sind und auch dargestellt worden sind, und auch, wo sich viel Mühe gegeben wurde, auch betroffene Perspektive, sowohl von der Roma-Community als auch von der vietnamesischen Community, und ihre Lebensbedingungen dort darzustellen. Und ich, also meine Erinnerung war das auch immer noch so, jahrelang so auch die einzige Form, die das mal so zusammenhängt, auch dargestellt hat, die auch diese Frage, wie thematisiert man das eigentlich und wo legt man den Finger hin, und haben diesen Film auch viel gezeigt. Die Premiere fand im Rostocker Rathaussaal statt, wo auch die gesamte Stadt und Polizeipräsidentin alle da waren. Das war sozusagen ein Mittel, um auch in die Stadt reinzuwirken. Das andere war, dass wir vorher schon ein gutes Standing hatten, aber danach durch die Demo auch ein ziemlich gutes Standing, weil wir waren die Einzigen, die Widerstand dagegen organisiert haben und gesagt haben, wir müssen auch nach Lichtenhagen. Es reicht nicht nur aus, irgendwie jetzt in der Innenstadt irgendwie zu sagen, das finden wir eigentlich schlimm, sondern wir müssen dahin und Protest und Widerstand auf die Straße tragen. Und es hat in der Stadt ziemlich viele erschüttert, und was dort so passiert ist, und auch so erschrocken. Das war jetzt auch nicht so, wie man so in anderen Städten hatte, dass viele dann irgendwie gesagt haben, ja, wir müssen jetzt so Imagepflege machen, sondern gesagt haben, ey, was ist hier passiert, wir müssen das ändern. Und wir sind viele offene Türen eingerannt in der Stadt, in der Stadtverwaltung, Jugendamt, in den Behörden, die uns zugehört haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und wir haben ja auf vier Ebenen versucht, das Klima in der Stadt zu ändern, dass wir einerseits so einen No-Nazi-Konsens in der Stadt herstellen, dass klar ist, mit Nazis redet man nicht, Nazis sind keine politische Größe, die kriegen keine Repräsentation, mit denen wird nicht geredet, und vor allen Dingen keine Hufeisentheorie, links und rechts ist nicht das Gleiche. Das hat ziemlich gut funktioniert, wir haben versucht, ziemlich viele breite Bündnisse, antirassistische und antifaschistische, aufzubauen, um da so einen Konsens zu schaffen. Es war klar, es muss, dieser Nazi-Terror muss begegnet werden auf der Straße. Es war wichtig, heutzutage ist es nicht mehr, also jetzt vor allem hier nicht mehr so für die Linke, aber damals in den 90er Jahren war es enorm wichtig, Orte der linken Subkultur zu haben, weil sobald die weg waren, und es wurde in verschiedenen ostdeutschen Städten in den 90er Jahren, wurde dann irgendwann geräumt von der Kommune, von den Nazis, wie auch immer, die aufrechtzuerhalten, weil solange es sowas gibt, kann es auch etwas anderes als so einen hegemonialen Nazi-Konsens geben, die zu schützen und auszubauen, und versuchen über die Jugendkultur, über das Jugendamt, über so runde Tische, diese damals fürchterliche Art der akzeptierenden Jugendarbeit mit Nazis zu beenden und dort stärker den Finger drauf zu richten und das Jugendamt und SozialarbeiterInnen darauf zu ringen, dass sie diese Jugendclubs schließen, zumindest eine andere Politik dort machen. Und last but not least war es damals ziemlich wichtig zu überlegen, wie gehen wir eigentlich mit der Unterbringung von Flüchtlingen in Rostock um, wo ganz schnell eine Forderung war, dezentrale Unterbringung, nicht wieder so eine Zustände wie in der ZAST, und ganz wichtig, Bleiberecht für die vietnamesische Community, für alle, die dort beigewiesen sind. Es war eine ziemlich große Kampagne, die damals gelaufen ist, Hände weg von den Vietnamesen, Herr Kupfer, das war damals der Innenminister. Und da gab es auch viele Leute in Rostock, die bereit waren, wenn die abgeschoben werden, die zu verstecken und zu sagen, die bleiben auf jeden Fall hier. Es hat sich dann auch so einiges geändert, nicht alle konnten bleiben, aber doch relativ viele. An dieser Stelle vielleicht nochmal den Hinweis, ne? Ihr habt es wahrscheinlich alle gelesen, dass, ich glaube, Pham Phi Son heißt er, in Chemnitz, ehemaliger Vertragsarbeiter, der gerade von Abschiebung bedroht ist, von so einem dummen CDU-Arsch, muss man das einfach mal sagen, dort in Sachsen, der sagt, der wird jetzt hier abgeschoben. Dort auf jeden Fall gibt es eine Online-Petition, unterschreiben und Öffentlichkeit machen, das ist echt ein Unding. Der muss auf jeden Fall hier bleiben, der darf niemals abgeschoben werden. Ist heute noch aktuell, war aber damals auch ganz aktuell. Genau, so hatten wir versucht zu arbeiten und diese Frage Antifaschismus und Antirassismus eher zu einer gesellschaftlichen und Link nur für eine Aufgabe, zu einer gesellschaftlichen Aufgabe, nicht nur für eine Aufgabe der Linken zu machen. Und klar, das ist nicht überall so geklappt und es gibt ja Defizite und diese Auseinandersetzung. Ich finde eher, es hat sich da ziemlich viel verbessert und wie halt auch über Pogromen gesprochen wird, dass das selbstverständlicher jetzt passiert als doch vor so ein paar Jahren. Und vielleicht noch zur Ergänzung zu diesen Stelen, die sind tatsächlich so ein bisschen seltsam, aber die Idee war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind so 5 Stelen, die sozusagen auf diese verschiedenen Punkte, betroffene Perspektive wurde am Anfang ausgelassen, war also von so einer Künstlerinitiative, aber immerhin die Idee war, dort für die, die Verantwortung für dieses Pogrom tragen, aufmerksam zu machen. Erkennt man nicht, aber die Idee war, es war sowohl von Polizeirevier, vor der rassistischen Presse, aber auch vom JAZ als der einzige Ort, der Widerstand geleistet hat, dort so eine Gedenkstelle und das in Kontext zu setzen, fand ich zumindest von der Idee erstmal schon ziemlich weit vorne. Umsetzung, klar, man steht davor und denkt, was ist das? Das sieht aus wie sonst was, aber wollte die Idee nochmal klar machen, dass das eigentlich schon so ganz weiter war. Ansonsten, ich mache mal kurz einen Punkt.
Danke. Ansonsten ist es Zeit für andere Sichtbarmachungen noch in der Stadt und andere Spuren vielleicht, die eben nicht allein die Täter sozusagen des Pogroms sichtbar machen. Genau, wir haben da ja von sehr konkreten Ideen gehört und hier sind viele im Raum und genau, viele können viel Energie aufbringen. Verena, auch nochmal an dich. Was sind denn für dich postmigrantische Beziehungsstrukturen und an welche Allianzen denkst du dabei für die Zukunft?
Für mich sind das zwei Aspekte, die da drin sind. Das eine ist etwas, was ich vorhin schon beschrieben habe. Also nicht so zu tun, als ob es Betroffenheit nicht gäbe. Ich finde, Nia hat an vielen Stellen deutlich gemacht, warum es eben so situiertes Wissen und Betroffenheit gibt und welche Relevanz das hat. Und trotzdem heißt für mich, und das sage ich jetzt natürlich in einem Rahmen, wo ich nicht mit Stadtverwaltung, Polizei und so weiter in einem Raum sitze, sondern irgendwie in einem Raum, den ich erstmal solidarisch wahrnehme. Das macht ja auch nochmal einen großen Unterschied, ob wir über Machtstrukturen der Universität oder Medien sprechen oder jetzt hier. Das eine ist, sich zu fragen, was hat das alles mit mir zu tun? Und damit meine ich nicht, auf sich selbst einzudreschen als privilegierte weiße Person und dann ist da schon das Gespräch zu Ende und Leute fühlen sich einfach nur schlecht, weil sie nicht betroffen sind und stellen sich in die Ecke und sagen gar nichts mehr und meinen dann, das ist der große antirassistische Akt. Also sozusagen eine andere Auseinandersetzung mit sich und der Frage um Rassismus, nicht nur im nicht nur die Frage von, wo übe ich Rassismus auch, aber auch, wo finde ich eine rassistische Gesellschaft scheiße und merke, dass sie mich auch negativ betrifft oder so. Das, finde ich, ist das eine, ne Frage, die sich gestellt werden kann, die mit dieser Beziehungsweise zusammenhängt, weil Leute mir dann anders begegnen und sich anders zu politischen Sachverhalten verhalten. Und das andere ist, dass ich glaube, dass wir eine Gleichzeitigkeit von Augenhöhe und trotzdem auch Unterschiedlichkeit brauchen, die wir irgendwie expliziter ausverhandeln. Das heißt, betroffen, und das ist, glaube ich, auch das, warum ich mit diesem Wort so fremdel, ich finde, es hat immer so eine Opfernuance, wohingegen ja auch, gerade auch in dem, was du gesagt hast, Nils, ganz oft darum ging, dass Betroffene gestaltende, wütende, handelnde Subjekte sind, Widerständige sind, Gestaltende sind. Das heißt, das auch als Ressource anzuerkennen, und nicht nur das Gefühl zu haben, oh, da ist jemand von Rassismus betroffen, tutzi tutzi. Das auf der einen Seite, also die Augenhöhe zu wagen und tatsächlich zu sagen, ich stelle jetzt eine Frage, auch wenn es vielleicht schwierig ist und traue uns das erstmal zu, irgendwie einen solidarischen Raum zu haben, in dem wir das machen können. Und auf der anderen Seite eben sensibel für Differenzen zu sein. Ich betone das nicht so stark, weil ich das Gefühl habe, das ist sozusagen in allen möglichen linken Räumen relativ gang und gäbe und eher das Gefühl habe, dass es... ich habe Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, die deutlich älter sind als ich und wenn es darum geht, betroffen zu sein oder politisch aktiv zu werden, haben die eine ganz andere Selbstverständlichkeit zu sagen, natürlich finde ich das scheiße und natürlich stelle ich mich jetzt dahin und stellen sich nicht zuerst die Frage, ob es okay ist, wenn sie weiß sind, das zu tun. Und das finde ich nicht nur scheiße, da finde ich ist was drin, woran, was sehr wertvoll ist. Und um über konkrete Allianzen zu sprechen, ist, glaube ich, ich möchte Menschen, die mit mir auf der Straße sind, die das nicht nur tun, weil sie denken, ich bin so schwach und ich brauche jetzt Unterstützung und es ist total solidarisch, wenn sie mich jetzt unterstützen und ihre Privilegien für mich zur Verfügung stellen. Das können Leute sich sparen. Was ich möchte, ist, dass sie aufstehen, weil sie das für sich als Unrecht erkennen und das nicht ertragen möchten und nicht wollen. Also das zu ihrem eigenen Issue machen. Und da können Allianzen entstehen, weil ich dann eben diese Augenhöhe habe. Und das heißt, und wir sehen das, das ist auch nichts, was man sich erst ausdenken muss. Das gibt es schon immer, also so wie es eben bei dem, was Per beschrieben hat, in Rostock-Lichtenhagen schon so war, dass man in Teilen auch gemeinsam gekämpft hat, so findet das auch an diversen anderen Stellen statt. Und so ist es auch in Halle und Hanau, dass Betroffene und Nicht-Betroffene, dass Menschen, die Sozialarbeiterinnen sind oder in der Verwaltung tätig sind, aber solidarisch eben ihre Handlungsspielräume nutzen und gucken, dass sie den Zugang zu einem guten Leben für alle, dem Ganzen einen Schritt näher kommen. Und das würde ich mir wünschen, dass Leute ihre eigenen Verantwortungs- und Spielräume radikal nutzen. Und ich glaube, dann durch das gemeinsame Kämpfen entsteht die Allianz. Also ich glaube, wir müssen nicht vorher ausklamüsern, hey, wer bist du und passt das, sondern wenn ich weiß, du stehst für dieselbe Sache, dann können wir erstmal Schulter an Schulter voranschreiten und dann auch im Kampf merken, wo wir vielleicht Sachen ausklamüsern müssen. Aber so erstmal miteinander anzufangen zu gehen, das ist für mich eigentlich die Geburtsstunde der Allianz und nichts, was vorher so einen Checklistenkatalog braucht.
Darf ich kurz ergänzen?
Danke, Berena. Nie, ein Satz noch, bevor wir ans Publikum geben. Mhm.
Also ich wollte jetzt gar nicht irgendwie das Schlusswort in dieser Podiumsrunde haben, sondern ich wollte eigentlich, auch wenn ich jetzt sozusagen in Anführungszeichen interveniere, aber meine Intervention hat gar nicht so viel damit zu tun, dass ich halt das, was du sagst, kritisch gegenüberstehe. Ich glaube, wir haben durchaus mehr Gemeinsamkeiten, als wir ahnen. Und ich bin vielleicht identitätspolitisch, was meine Einstellung zu identitätspolitisch angeht, vielleicht etwas anders geprägt und habe vielleicht andere Erfahrungen und andere Zugänge. Aber ich teile auf jeden Fall mit dir, dass Betroffenheiten nicht mit Opferperspektive gleichgesetzt oder verwechselt werden sollte. Ich denke, die Betroffenheit, wir sind ja alle betroffen, sind aber nur alle sehr, sehr unterschiedlich betroffen. Und jede von uns hat, so unterschiedlich wie auch gesellschaftlich situiert und hierarchisiert, hat eine Stimme und sollte gehört werden. Und ich denke auch, nur weil jemand weiß ist oder so, bin ich nicht der Meinung, dass nur aufgrund dieses Weißsein diese Stimme, diese Perspektive grundsätzlich und für alle Zeiten nichts wert ist oder weniger wert ist. Ich denke, weil ich denke, ne, wenn das Ziel ist, nicht nur eine Umkehrung von rassistischen Hierarchien zu erreichen oder eine Umkehrung von historischem Unrecht, dann und tatsächlich das Ziel sein sollte, eine emanzipatorische Gesellschaft zu erreichen, dann kann es halt nur eine Gesellschaft sein, in dem die halt hierarchiearm ist, aber nicht dadurch, dass wir sozusagen Hierarchien umkehren. Aber ich bin halt sehr für eine selbstreflexive Identitätsform. Und ich glaube, genauso wie Weißsein eine Identitätsform ist, ist natürlich irgendwie auch Schwarz sein, Asiatisch sein, People of Color sein, in ihren ganz, ganz unterschiedlichen Formen auch eine Identitätsform. Und wir alle, denke ich, müssen, brauchen, sollten, und das ist wahrscheinlich so die Grundlage überhaupt für eine fruchtbare, solidarische Zusammenarbeit, müssen halt in unserer jeweiligen Positionalität selbstreflexiv mit dem, was wir gelernt haben, mit dem, was wir denken, mit dem, ne, wie wir halt gesellschaftlich stehen. Jeder von uns ist halt sozusagen in dieser Verantwortung, über uns in unserer jeweiligen Geschichte und unserer jeweiligen Rolle selbstreflexiv nachzudenken. Und da bin ich halt ganz poststrukturalist.
Danke. Einen poststrukturalistischen Beitrag zu der Frage der Betroffenheit, einen materialistischen haben wir vielleicht auch noch gehört. So, nun geht die Verantwortung an euch, liebe Leute. Nach dieser Runde mit euch vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Aber wir sind ja noch nicht am Schluss angelangt.